Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Große Augen, volle Lippen und eine schmale Nase. Das sind die klassischen Schönheitsideale, die sich immer mehr Menschen auch richtig was kosten lassen. Stichwort ästhetische Chirurgie. Dabei sind Schönheitsideale ausgesprochen wandelbar und vor allem auch kulturellen Normen und Moden unterworfen. Davon erzählt Rabea Weiser in ihrem Buch »Wie wir so schön wurden« und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Ob im Spiegel, auf Social Media, im Film oder auf Fotos, ständig sehen wir unser eigenes Gesicht, wahrscheinlich so oft wie noch keine Generation vor uns. Was das mit uns anstellt, darum geht's auch im neuen Buch von Rabea Weiser, »Wie wir so schön wurden«, Untertitel »Eine Biografie des Gesichts«. Ja, und jetzt ist sie bei mir hier im Studio. Sie ist, Rabea Weiser ist Journalistin, war Kulturredakteurin bei Zeit Online und ich freue mich jetzt, über dieses Thema zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie steigen ja mit einer Modenschau ein ins Buch und zwar aus dem Jahr 2024 in Paris. John Galliano zeigt da seine Kreation unter einer Brücke und Sie schauen den Models ins Gesicht, weil, was wir da sehen, da finde ich, da zeigt sich schon unglaublich viel, sowohl über unsere Gegenwart als auch wie so Schönheit immer auch so ein Echo aus der Vergangenheit ist. Was erzählen denn diese Masken, die die Maskenbildnerin Patricia Ann McGrath geschaffen hat, über Schönheit?
Ja, das ist ganz interessant, was da passiert ist vor einem Jahr. Das waren so, also es waren geschminkte Gesichter, die aber so einen Glanzfilter drüber hatten, also so ein Glanzgel eigentlich. Und die sahen aus wie aus den 1920er Jahren vielleicht, also ganz weiße Grundierung, ganz dünne, gebogene Augenbrauen. Und aber vor allen Dingen ging es um diese glatte Oberfläche. Die war so bemerkenswert, dass davon sofort ganz viele Bilder um die Welt gingen. Und ich habe mich gefragt, warum war denn das so faszinierend? Und dann habe ich mich selber daran erinnert, so sah eigentlich dieses berühmte Video von Björk, All is Full of Love, aus, wo diese zwei Roboter einander begegnen und sich liebkosen. Und das ist von 1999. Und diese Verbindung, wir sehen jetzt Menschen mit Robotergesichtern und die Erinnerung an Science Fiction von vor 25 Jahren. Und das zusammen in einer Live-Situation zu erleben, ist so, genau, da verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, deshalb hat das so einen wahnsinnigen Nerv getroffen.
Und da wird auch schön deutlich, finde ich, dass die Kunst ja oft ihrer Zeit ein bisschen voraus ist, wenn Sie das sowieso mit Björk erwähnen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob dieses glatte Gesicht, dieser gläserne Haut, Glasskin nennt man das ja auch, ist das eigentlich auch, ja, so entspricht das nicht auch unserer biologisch bedingten Vorstellung, wie ein schönes Gesicht auszusehen hat?
Ja, nicht unbedingt dieser gläserne Hochglanz, aber natürlich Glätte und Jugend sind Insignien von Gesundheit und Fruchtbarkeit und insofern Jahrtausende alte biologische Merkmale, die wir attraktiv finden.
Und wir wollen alle attraktiv sein. Und als ich Ihr Buch jetzt gelesen habe, dachte ich auch zu Recht, denn schöne Menschen haben es ja nun mal leichter im Leben, nicht? Also ist man eigentlich, ist es doch eine gute Idee, dass man gut aussehen will?
Eigentlich ist es eine gute Idee, wobei man schon Attraktivität von Schönheit unterscheiden muss. Attraktiv ist eigentlich das, was dem Durchschnitt einer Population entspricht. Also wenn man 100 Bilder von Menschen übereinander legt, dann findet man so einen Durchschnitt. Und das ist das, worauf Menschen grundsätzlich positiv reagieren und dann auch denken, dass diese Person sympathischer oder intelligenter, vertrauenswürdiger ist. Aber wenn man jetzt mal Leute fragt, was sie, wie attraktiv oder schön sie denn sein wollen, dann ist die Vorstellung dessen, was sie erreichen wollen, immer weit über dem Durchschnitt. Und da habe ich mich gefragt, wie konnte es denn dazu kommen? Was hat denn in den letzten, vor allen Dingen 15 Jahren, aber dann auch in den letzten 100 Jahren, seit wir vor allen Dingen mit Bildkulturen aus Hollywood, von Popstars umgeben sind, dazu geführt, dass sich diese Wahrnehmung so verschoben hat und dass unsere Ideale eigentlich immer außerirdischer werden, also so, dass wir sie als Menschen kaum noch erreichen können.
Also wenn man die Ideale, wie sie ja auch zeigen in dem Buch, zur Norm eigentlich fast schon macht, das ist doch die perfekte Anleitung zum Unglücklichsein.
Korrekt. Ja, sieht man ja auch. Also es gibt viele psychologische Studien, die zumindest nahelegen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Social-Media-Verhalten, Nutzerverhalten und Körperdysmorphien, also Körperwahrnehmungsstörungen, auch suizidalen Gedanken, mentalen Schwierigkeiten jeglicher Art, also so einer ganz tiefen Verunsicherung. Man kann das nicht so super präzise belegen, weil man ja nicht weiß, welche anderen Faktoren noch dazu führen, dass jemand unglücklich ist, aber die Häufung von psychischen Problemen in dieser Zeit, in der wir leben, legt doch nahe, dass das vor allen Dingen mit den Medien zu tun hat, die in den letzten 15 Jahren wirklich neu dazugekommen sind.
Würden Sie denn sagen, dass das in dieser Lebensgeschichte des Gesichts, denn Ihr Buch heißt ja Biografie des Gesichts und eine Lebensgeschichte hat ja auch bestimmte Höhepunkte oder ganz markante Stellen. Ist die Digitalisierung da auf jeden Fall so ein Epochenwandel dieser Lebensgeschichte?
Ja, ich habe etwas ironisch geschrieben. Möglicherweise erleben wir gerade den Zenit menschlicher Schönheit, weil wir ja auch oft sehen, dass Menschen etwas mit ihrem Gesicht veranstalten, was uns erstmal befremdlich erscheint.
Wo wir zum denken, Beispiel?
Also ich meine, wenn man morgens so im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist und man sieht so frisch geschminkte Menschen, junge Frauen mit wahnsinnig langen, dichten Kunstwimpern, mit einem sehr, sehr pastösen Make-up, mit Schattierungen in so graubraun an den Wangen und hellen Glanzpunkten auf der Nase. Man fragt sich so, was ist denn da los? Warum macht sie das? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt oder einer vieler Ausgangspunkte für mein Buch, diese Frage, okay, warum macht sie das? Ich möchte das nicht verurteilen. Ich möchte wissen, warum sie denkt, dass das schön ist und warum sie denkt, dass das ihr zu einem kulturellen Status verhilft. Mhm. Ja, und das war ist eben eine dieser Verwunderungen, die sehr aktuell passieren. Ich glaube, jeder kennt das morgens oder wann auch immer unterwegs. Man wundert sich darüber, was Menschen mit ihrem Gesicht machen. Und nicht alles davon wirkt auf diese, naja, auf diese biologisch attraktive Art schön, also auf das, was archaisch in uns antwortet, wenn es um Ausdruck von Gesundheit, Fruchtbarkeit und so weiter geht.
Nee, gerade die ganz jungen Mädchen, auf die Sie anspielen, das kenne ich auch von zu Hause, ohne jetzt aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen. Da hat es ja auch wirklich was von Gruppenzwang. Mhm. Und da gab es ja auch diesen Fall, dass eben ganz junge Mädchen schon so Anti-Aging-Produkte verwendet haben, was ja dann auch zum Teil verboten wurde, weil es gar nicht gut ist. Da wird es ja dann schon fragwürdig.
Absolut. Ich meine, ganz vieles davon ist fragwürdig, dass junge Menschen in dem Alter, wo sie eigentlich am schönsten sind, sich am dicksten schminken.
Aber da zeigt sich eben auch der Jugendwahn unserer Zeit. Das ist ja eine, die Sie sagen, ja, welche Sehnsüchte zeigen sich in unseren Vorstellungen von Schönheit? Und Jugendlichkeit, Unbedingte, ist auf jeden Fall eine. Was gibt es denn noch für Sehnsüchte, die sich da spiegeln?
Ja, die Jugendlichkeit ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Verschiebung nach unten, die altersmäßige Verschiebung eingehen. Also dass jetzt junge Mädchen, die noch nicht mal Pubertätsakne haben, also noch nicht mal in der Pubertät sind, anfangen mit Anti-Aging-Produkten, ist natürlich eine Konsequenz daraus, dass sie sehen, dass erwachsene Frauen so eine Altersobsession entwickelt haben, also schon mit 25 anfangen zu versuchen, ihre Falten wegzucremen, jegliche Zeichen von Lebendigkeit aus ihrem Gesicht zu verbannen, sei es mit Botox-Fillern oder irgendwelchen Säuren. Alles das, was erwachsene Frauen tun, überträgt sich natürlich auf die nachfolgenden Generationen. Und dann fangen 9-jährige Kinder damit an.
Aber sie zeigen auch, dieses Buch, muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Also man könnte, wir können uns da jetzt immer nur so einzelne Aspekte rausnehmen. Es ist ganz toll, weil man immer mal ein bisschen drin lesen kann und dann schon wieder Stoff hat, um länger drüber nachzudenken. Aber gerade bei diesem Schminken, da zeigen sie ja auch, dass das durchaus auch politisch sein kann, sich zu schminken. Also ich erinnere mich noch an ein Interview über belarussische Frauen in Haft, die immer peinlich darauf achten, dass sie wirklich rot geschminkte Lippen haben, wenn sie dann mal zu einem dieser Verhöre oder Gerichtsverhandlungen kommen, um damit auch zu zeigen, hier, wir achten auf uns, wir wertschätzen uns selbst.
Ja, das ist der eine Aspekt. Also Make-up, gerade von natürlich von Frauen genutztes Make-up als politischer Widerstand. Das ist eigentlich schon ein Ding seit 1910, seit der Suffragettenbewegung. Es wurde dann in den 1940ern, also während des Zweiten Weltkriegs, zu einem riesengroßen Politikum, weil nämlich die Alliierten gesagt haben, im Kontrast oder in Opposition zum deutschen Faschismus, wo Schminken verboten war, empfehlen oder sogar verordnen wir jetzt unseren Frauen, knallroten Lippenstift zu tragen. Ganz lustig, gestern haben die Omas gegen Rechts einen Beitrag veröffentlicht, wo eine ältere Dame genau das sagt. Roter Lippenstift gegen Nazis. Warum ihr uns jetzt an roten Lippen erkennen könnt, fand ich total interessant, dass das jetzt wieder aufkommt. Frauen, die auf die Straße gehen und für ihre Meinungen demonstrieren. Und eben dieser Zusammenhang zwischen Antifaschismus und Feminismus mit roten Lippen.
Also Schönheit kann auch politisch sein. Auch das, finde ich, sieht man im Buch nochmal ganz deutlich, weil es eben auch mit so vielen Erwartungen zu tun hat und sehr vielschichtig ist. Aber sie schreiben auch, sich zu akzeptieren widerspricht allem, was Frauen gelernt haben. Also man ist oft zerrissen zwischen diesem, ja, wir wollen selbstbewusst feministisch sein in unserer Haltung. Aber dann hat man doch irgendwie Lust, gut auszusehen und entspricht damit vielleicht auch diesen Erwartungen. Was könnte denn da ein Ausweg sein?
Also viele sehr lautstarke Debatten zünden sich immer daran an, wenn Frauen, die eigentlich als Feministinnen wahrgenommen werden, sich auf eine besondere Art gestalten. Also Feministinnen, die Lipfiller haben oder sich Botoxen oder zu viel Schminke tragen. Was man an den Omas gegen Rechts sieht, da es ist nicht so einfach zu unterscheiden, ob man sich jetzt als Feministin schminkt oder nicht. Das heißt, es geht auch nicht darum, einzelnen Personen vorzuhalten, was sie tun und was sie lassen, sondern es geht um einen systemischen Zusammenhang. Natürlich stehen Frauen unter einem Schönheitsdruck. Den haben sie sich nicht selber ausgedacht. Wir wären ja schön blöd. Männer haben sich das vor vielen Jahrhunderten ausgedacht und Frauen haben diesen Schönheitsdruck internalisiert und geben den untereinander weiter oder setzen sich gegenseitig unter Druck. Darum geht es mir auch, aufzuzeigen, wie sich dieser Schönheitsdruck formiert hat, um ein größeres, breiteres gesellschaftliches Gespräch darüber in Gang zu bringen und erstmal ganz viel Informationen zu liefern, wie man, aus welchen Perspektiven man dieses Problem von Schönheitsarbeit und Social Media, Schönheitsidealen betrachten kann, damit wir alle ein besseres, fruchtbares Gespräch darüber führen können.
Das kann man mit Hilfe Ihres Buchs auf jeden Fall, Rabea Weiser. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön für die Einladung.
Und das Buch Wie wir schön wurden, eine Biografie des Gesichts, ist beim Diogenes Verlag erschienen und es kostet 26 Euro.
Neue Krimis.
Am 18. März 1990 wurde aus dem Isabella Stewart Gardner Museum in Boston Bilder von Vermeer, Caravaggio, Manet und anderen Superstars der Malerei geklaut. Bis heute sind diese Gemälde verschollen. Semil Sahin macht aus diesem Umstand eine ganz irrwitzige Geschichte. Denn bei ihr findet der naive, aber geniale Maler und Dachdecker Ali Hüseyin Korkmaz diese verschwundenen Bilder bei einer Hausrenovierung in Istanbul und nimmt sie ahnungslos mit nach Rotterdam, wo seine Familie im Exil lebt. Aber das sind natürlich geklaute Bilder und natürlich sind da viele interessierte Leute hinter diesen Bildern her. Und so kriegen wir einen klassischen Heist-Roman, der von 1990 eben bis 2025 eine ganze Kette von unglücklichen Todesfällen, Morden, Verrat und anderen Unschönheiten produziert. Und das ist die kleine Geschichte des Buchs. Die große Geschichte des Buchs ist die Geschichte der Familie Korkmaz aus Dersim in Kurdistan, deren Dorf von der türkischen Armee in Brand gesteckt wurde. Ali Hüseyin, unser genialer Maler, und seine fünf Geschwister bauen sich in Holland ein neues Leben auf, als Handwerker oder als Putzfrau, machen sogar Karriere als Premium-Putzfrau und versuchen, ein gutes Leben zu führen. Bis dahin ist das natürlich eine Mischung aus Kriminal- und Familienroman und das ist nicht ungewöhnlich und folgt eigentlich sehr brav einem Trend auf dem Buchmarkt, Geschichten als Familiensaga zu erzählen, mit Crime oder ohne Crime. Aber sehr ungewöhnlich und sehr originell ist die Inszenierung dieser Geschichte, denn Sein legt den Roman als eine Art Drehbuch für einen Actionfilm an. Deswegen tauchen in dem Buch plötzlich Illustrationen auf, im Text Bilder, typografische Spielereien. Die Handlung rast hin und her, nach hinten auf der Zeitachse, nach vorne. Es wird gezoomt, es gibt Casting-Hinweise zu den einzelnen Personen und das ist natürlich alles selbstreflektierendes Erzählen. Aber, schon wieder aber, das ist sehr witzig und überraschend, weil es auch eben vor Albernheit nicht zurückschreckt, wenn etwa Personen aus der Kunstwelt die Namen von Fußballstars tragen, Edwin van der Sar, Marc van Bommel oder Thierry Henry. Und die Handlungsfäden sind sehr sorgfältig verwirrt, bis sie zum Ende aufgedröselt werden. Und am Ende sind die Frauen die wirklichen Heldinnen des Romans. Und nicht genug loben kann man, dass ihr Lieben Sein deutlich vom 1:1 Realismus der meisten Kriminalnarrative abrückt. Das ist selbstbewusst und mutig und absolut vergnüglich.
Kami Sahin, Kommando Ajax aus dem Aufbau Verlag. Für 25 Euro ist das da erschienen. Und im Februar ist dieses Buch neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Vorgestellt hat es Thomas Wörthje. Und die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie mehr über Krimis wissen wollen, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kurze Romane, in denen es um eine historische Figur geht, ist schon fast ein Markenzeichen der Schriftstellerin Christine Wonnecke. Ihr letzter Roman, Die Dame mit der bemalten Hand, der ja auch mit dem Rabe-Preis ausgezeichnet worden ist, der führte zum Beispiel auf die indische Insel Elephanta im 18. Jahrhundert. Wohin es die Autorin diesmal in ihrem neuen Roman Wachs gezogen hat, das weiß Maximilian Mengeringhaus. Also um was geht's oder um wen in diesem Buch?
Wiederum ums irre 18. Jahrhundert, kann man sagen, diesmal aber um die krassen Umwälzungen innerhalb von Europa und durch welches Brennglas kann man sich sowas besser anschauen als mit dem Blick auf Paris. Da beginnt das Säkulum mit einem Sonnenkönig und endet mit einer Revolution. Es ist die Aufklärung, die Hochzeit davon, wir haben Philosophie, große Lexika und gleichzeitig, wir wissen es, gipfelt das Ganze in Massenhinrichtungen und Napoleon kommt noch um die Ecke. Dazu gibt es natürlich Lagerhallen voller Forschung. Man kann sich das Ganze aber auch wunderbar kondensiert in Christine Wonnickes Wachs anschauen anhand der Doppelbiografie von Marie Biron und Madeleine Basport.
Und diese zwei erleben was? Eine Liebesgeschichte?
Naja, das sind zwei renommierte Forscherinnen ihrer Zeit, die sich so ein bisschen natürlich in der Zeit einer beginnenden Emanzipation überhaupt erst reinkämpfen müssen. Bei Christine Wonnecke ist es ja häufig so, wir haben historische Personen, das sind Forscher, Reisende. Und in diesen Biografien stöbert Christine Wonnecke eine Lücke auf und fabuliert das dann so ein bisschen aus. Das wird natürlich nicht einfacher bei Frauenfiguren, weil je tiefer man in diesen Sumpf der Zeit absteigt, desto schwieriger ist dieser schmale Grat zu meistern, historisch korrekt einerseits zu schreiben und gleichzeitig was Romanfähiges draus zu machen. Nun hat sie aber diese zwei Granden gefunden. Marie Biron, das ist eine außerordentliche Anatomin im 18. Jahrhundert. Und Madeleine Basport ist eine botanische Zeichnerin, die auch mit Linné in Kontakt stand. Die verbindet am Anfang so ein Schüler-Lehrerinnen-Verhältnis bis zu einem Karmittwoch in den 1730er Jahren. Da werden sie dann ein ungleiches Paar.
Also eine Liebesgeschichte, aber so wie Sie erzählt haben, auch eben mit ganz viel Zeitgeschichte verbunden.
Absolut. Und wie immer bei Wonnecke auch im Übertrag auf unsere Gegenwart. Es gibt ein wunderbares Schlüsselzitat über diese Beziehungen der beiden und gleichzeitig auch über das Jahrhundert, wo es heißt, Zitat: Marie rannte durchs Leben, Madeleine wurzelte darin und an beiden zog es vorbei. Und das bringt die Widersprüchlichkeit dieser Zeit wunderbar auf den Punkt, finde ich. Denn wir haben diese beiden Frauen, die surfen so ein bisschen auf dieser Aufklärungsbugwelle mit, müssen sich das aber, ich habe es erwähnt, einfach sehr stark ertrotzen. Wir haben ihre Tätigkeit, das ist natürlich was Spannendes in diesem Zeitalter der Umwälzung, denn es geht darum, eigentlich Sachverhalte zu fixieren. Diese Anatomin, die versucht, den menschlichen Körper zu erklären, das Wissen darüber festzuhalten. Die Zeichnerin wieder versucht natürlich, die botanische Welt so ein bisschen einzufassen. Also es ist etwas, wo es um das Konservieren von Wissen geht einerseits. Und das bringt uns so ein bisschen zu dem Titel Wachs. Der hat ja auch was Fluides und gleichzeitig was sehr Festes natürlich, also so eine Materienübergangszeiten. Und das sieht man dann auch bei diesen beiden Frauen und ihren Tätigkeiten. Das ist Vernunftarbeit in einem gewissen Sinne, wohin die Vernunft einen aber führen kann. Das sehen wir am Ende des Jahrhunderts, nämlich in den jakobinischen Terror. Und da haben wir diese gelehrte Frau Marie, die an ihrem Lebensabend einfach auch die Welt nicht mehr versteht.
Also es scheint ja so zu sein, dass Christine Wonnecke offenbar sehr sich für so Umbrüche oder Schwellen interessiert. Also so kurze Zeiträume, nach denen es dann ganz anders weitergeht.
Absolut. Und das erleben wir ja gerade auch. Ne? Geschichte ist Tauziehen. Und Christine Wonnecke schreibt großartige Kurzromane über so Kulturkontaktszenen, kann man sagen. Da trifft dann ein englischer Dichter auf einen Cowboy oder ein niederländischer Übersetzer auf einen traditionsgeplagten Samurai. Das sind immer so Aufprallmomente von Kulturen. Diesmal ist so der große Knall eher eine Epochenschwelle. Und man kennt vielleicht das bekannte Zitat bei äußerst fleißigen Leuten: Wie viele Leben passen in eines? Und hier kann man fragen, wie viele Zeitalter passen eigentlich in ein Leben?
Aber das hat ja so mit dem, was man sich sonst so unter historischem Roman vorstellt, nicht wirklich was zu tun. Hat sie da quasi, was würden Sie sagen, zeichnet so ihren Zugang zu diesen historischen Stoffen aus?
Also ich würde sagen, Christine Wonnecke schreibt seit einigen Büchern mittlerweile fast schon ihr eigenes Genre. Das sind keine Schmöker im klassischen Sinne, das ist wenig ausstaffiert mit detailreichen Welten, wie man das sonst bei diesen dicken Klopperbänden hat. Das ist immer gedankenreich, das ist sehr poetisch, wie ich finde. Also in jedem dieser Bücher schafft sie es irgendwie, die Sprache nachzuformen. Das schafft sie in der Dame mit der bemalten Hand, was Sie eingangs erwähnten. Und diesmal wieder, wenn sie diese Verneinungsform des Französischen im Deutschen nachformt. Und trotzdem, und das finde ich ist das Großartige an dieser Autorin, ist das immer sehr eingängig. Das ist sehr packend und unterhaltsam. Also ich weiß zwar nicht, was ein perfekter Roman sein soll, was da zusammenschießen müsste, aber ich finde, Christine Wonnecke schreibt seit vielen Büchern makellos. Ich habe jedes ihrer Bücher mit Freude verschlungen, ob es jetzt über Seancen in London geht oder den Beginn von Hollywood. Und so ist mir das auch diesmal mit Wachs wiedergegangen. Hier demonstriert Christine Wonnecke wieder, was sie für eine herausragende Autorin ist, der ich einfach sehr viele Leser wünsche und die man auch echt mal für den Büchnerpreis in Betracht ziehen könnte.
Also mehr Lob geht ja eigentlich kaum. Maximilian Menger-Ringhaus ist begeistert vom neuen Roman von Christine Wonnecke. Wachs heißt er, erschien beim Bärenberg Verlag. Und der kostet 24 Euro. Ab heute sind erstmal alle Abende gerettet, denn unser Podcast mit Geschichten aus 1001 Nacht geht los. Und die klingen dann zum Beispiel so.
Und während die Morgendämmerung aufstieg, sagte Dinarasad zu ihrer Schwester Scharasad:
Fakalet Dinarasad li uchtiha.
Schwester.
Ma atyaba hadithaki ya uchta.
Du kannst jetzt nicht aufhören zu erzählen, deine Geschichte ist so unglaublich spannend. Und Scharasad antwortete:
Das ist noch gar nichts gegen das, was ich euch morgen Nacht erzählen werde. Vorausgesetzt, ich lebe dann noch.
In Ishtu.
Wow. Und der König verschont mich.
Abgani al-Malik.
Da sprach der König zu sich: Ich werde sie nicht eher töten, als bis ich die Geschichte zu Ende gehört habe.
Damit hat Scheherazade erstmal ihr Leben gerettet. Und wie es weitergeht, das können Sie ab heute jeden Tag in unserem Podcast mit Geschichten aus 1001 Nacht erfahren. Dieses Kultbuch, das scheint ja jeder zu kennen. Kaum einer hat es aber wirklich gelesen. Nur bei mir ist jetzt eine Frau, die diesen Geschichtenschatz wirklich in- und auswendig kennt. Die Übersetzerin Claudia Ott. Sie ist Orientalistin und Musikerin und arbeitet seit Jahrzehnten an der Übertragung der arabischen Handschriften. Auf ihrer Übersetzung beruht auch unser Podcast 1001 Nacht und ich freue mich jetzt mit Claudia Ott zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Ott. Ist denn 1001 Nacht der erste Podcast der Weltliteratur?
Das ist eine gute Idee. 1001 Nacht ist nämlich vielleicht tatsächlich so etwas wie ein Podcast in 1001 Folgen. Eine serielle Erzählung, die immer an der spannendsten Stelle abbricht und dann allerdings von dem Zuhörer fast zwanghaft weitergehört werden muss, weil er es einfach wichtiger findet, die Fortsetzung zu erfahren, als der Erzählerin den Kopf abzuschlagen, was er eigentlich laut der alten Legende, auf die die Rahmenerzählung von Tausend und eine Nacht zurückgeht, getan hätte. Insofern ist das ein Podcast, er ist in wunderbare Portionen unterteilt, aber ganz freiwillig ist das Weiterhören nicht das Wiedereinschalten, sondern es ist eine Art, ja, erzählerischer Sog, in den der König gerät und der ihn dann tausend und eine Nächte lang nicht mehr verlässt.
Heute nennen wir das ja Cliffhanger, wenn wir so an die Angel genommen werden. Das ist ja überall eigentlich in allen Serien und so verbreitet. Ist dieser Stoff auch deshalb so unverwüstlich, weil da so viel moderne Erzählprinzipien drinstecken?
Ich würde sagen, genau andersrum verhält es sich. Die modernen Erzählprinzipien sind sehr stark von der Kunst Schahrasads beeinflusst worden. Man hat in der Weltliteratur einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne in dieser Hinsicht gesehen, als Tausend und eine Nacht vor über 300 Jahren zum ersten Mal in einer europäischen Sprache übersetzt vorlag. Da hat die europäische Literatur erst verstanden, wie wichtig dieses Prinzip der Spannung ist. Denn es ist nicht nur das Unterbrechen der Erzählung in der spannendsten Sekunde, sondern es sind auch die unterschiedlichen Spielarten von Spannung, mit denen die Erzählerin in auf eine sehr, man möchte fast sagen, therapeutische Weise spielt, sodass die verschiedensten Formen von Spannung in den Geschichten versammelt sind und nicht nur einfach ein und dieselbe Art.
Wurde das denn gleich erkannt, dieses Potenzial, oder wie schnell ist das überhaupt zu so einem Kultbuch geworden?
Es ist sehr schnell in Europa zu einem Kultbuch geworden, nachdem es an die europäischen Lesegewohnheiten angepasst war. Das hat damals der französische Übersetzer Antoine Galland um 1700 schon getan. Er musste es tun. Damals galt die sogenannte Bienséance, die höfische Sittlichkeit, die einige drastische Szenen eben verboten hat. Vorher war es aber auch schon im arabischen Bereich ein Kultbuch gewesen, und zwar genau wegen dieses Prinzips der Spannung. Und so wurde im arabischen Bereich jede Geschichte, die spannend oder aufregend genug war, um eben diese Cliffhanger immer wieder einzubauen, in die große Erzählungssammlung Tausend und eine Nacht wie von einem großen Geschichtenmagneten angezogen. Das Werk besteht ja aus einer Rahmengeschichte von diesem grausamen König und dieser klugen Tochter des Wesirs, die belesen und gebildet ist. Und sie hat sich diese Geschichten nicht selber ausgedacht, sie hat sie auch nicht selber erlebt, sie hat sie sich noch nicht einmal erzählen lassen, sondern sie hat sie nach eigener Aussage gelesen. Und so ist auch tatsächlich Tausend und eine Nacht entstanden und gewachsen, dass Geschichten, die bereits zuvor in der arabischen Literatur beliebt waren und gern erzählt wurden, als Inhalte der Scheherazad-Geschichten dann an das Werk angegliedert wurden. Und so wurde das Werk einfach immer größer, bis es irgendwann tatsächlich Tausend und ein Nächte enthielt.
Also ein ganz gewachsener und auch seit langer Zeit tradierter Stoff. Jetzt haben Sie ja eine viel gepriesene Neuübersetzung gemacht. Was war Ihnen da besonders wichtig? Worauf ist es Ihnen bei dieser Neuübersetzung angekommen?
Zunächst mal muss man im Präsens oder sogar im Futur sprechen, denn die Neuübersetzung ist noch lange nicht fertig. Es sind jetzt 3 Bände entstanden und es werden inshallah 2 weitere Folgen. Die Ursprungstexte, also die Originale, auf die meine Übersetzung zurückgeht, sind eben die alten arabischen Manuskripte, die Originale, die nicht durch eine europäische Überlieferung oder Beeinflussung hindurchgegangen sind. Sie sind insofern ein bisschen anders vom Charakter her als die bislang bekannten Übersetzungen von Tausend und einer Nacht im Deutschen.
Und das klingt ja jetzt viel moderner bei Ihnen. Wie haben Sie das gemacht?
Nun, es gibt 2 Aspekte dieser Frage. Das eine ist, die Sprache der Übersetzung soll ja eine zeitgenössische sein. Jedes große Werk der Weltliteratur, so wie eben Tausend und eine Nacht, aber durchaus auch andere vergleichbar große als Kultbücher geltende Bücher, erhalten alle paar Generationen, spätestens alle 70, 80 Jahre mal eine Neuübersetzung, damit sie wieder neu auch die Literatur der Zielsprache bereichern können. Im Fall von Tausend und eine Nacht war die letzte vollständige Übersetzung 1921 bis 28 entstanden. Da ist also, sind inzwischen 100 Jahre vergangen und allein das ist schon ein Grund dafür, das Werk neu zu übersetzen, damit die Literatur des 21. Jahrhunderts sich dem auch wieder offen nähern kann. Das zweite große Moderne an dieser Neuübersetzung ist, dass die Originale ganz auf ihre Weise modern sind, moderner als die Vorlagen der früheren Übersetzungen, weil keinerlei Zensur, keinerlei sozusagen Verschriftlichung mehr über diese Handschriften hinübergegangen sind. Es sind Handschriften, die einmal als Vorlagen eines professionellen Geschichtenerzählers gedient haben, der die in die Hand genommen hat und daraus vorgelesen hat, seinem Publikum. Ich muss hier wirklich seinem sagen, in Maskulin, denn es sind keine weiblichen Erzählerinnen bekannt, die professionell aus Handschriften vorgelesen haben. Frauen haben sehr wohl diese Geschichten erzählt, aber nicht öffentlich. Die öffentlichen Erzähler waren immer männlich und die haben aus diesen Handschriften erzählt und das Publikum hat ihnen gebannt gelauscht. Und diese Spannung, die liegt noch in der Luft und die spürt man noch, wenn man die Originale der Handschriften heute noch öffnet und daraus übersetzt, da ist nie eine Zensur drüber gegangen. Die wurden nie irgendwie erstarrt zu einem gedruckten Buch. Deswegen sind die so lebendig. Und das, finde ich, ist das zweite Geheimnis.
Und so wie Sie das jetzt beschrieben haben, eignet sich das ja dann wirklich eigentlich perfekt für so ein gesprochenes Projekt, für so einen Podcast. Eben hat Ihnen das auch gleich eingeleuchtet?
Ja, unbedingt. Es ist sozusagen das Erzählen per se. Das Erzählen als Medium feiert sich selbst in diesem Buch und es feiert ja auch jede Nacht neu seinen Erfolg. Also das Leben feiert seinen Sieg über den Tod, jede Nacht neu.
Und das können wir auch jetzt im Radio jeden Abend machen und in unserer Audiothek. Claudia Ott war das. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Und heute geht's los. Keine Nacht, wie gesagt, ohne Geschichte, dank unseres Podcasts, der eine Co-Produktion auch mit dem Beck Verlag ist und zu finden auf unserer Deutschlandfunk Kultur App und auf der Homepage deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Ralf Gachtani. Mein letztes Buch war Die Löffelliste von Blanka Impoten. Es ist ein sehr geniales Buch für mich, sehr tiefgründig. Das Buch fängt nur so an, eine Krankenschwester, die zuständig ist für Endstadien von Krebskranken, geht im Unispital auf das Dach und will Selbstmord machen. Und im Hintergrund bekommt sie mit, als jemand da ist, ist es ein Patient vor ihr, wo eine Zigarette raucht, wo im Endstadium ist vom Lungenkrebs. Das ist natürlich vorbei mit dem schönen Selbstmord und die zwei freuten sich dann am Rest von seinem Leben. Mehr möchte ich nicht erzählen, es ist wirklich ein witziges Buch.
Ralf Gardani liest in Basel Die Löffelliste, ein St. Moritz-Roman von Blanka Imboden, 2023 bei Wörthersee erschienen. Das Buch hat 204 Seiten und kostet als Taschenbuch 24,90 Euro.